Der Marker ist diese innere Leidenschaft. Ist das noch mein Feuer? Brenne ich noch dafür? Bin ich noch bereit, jeden Tag dieses Feuer zu pflegen? Wenn man kein Holz nachlegt, geht das Feuer aus. Und wenn man merkt, man ist nicht mehr innerlich bereit, sich um dieses Feuer zu kümmern, die Leidenschaft ist nicht mehr da. Und es ist ja in unserem Leben so, wir haben immer mal Phasen, da brennt man für was und dann ist es das aber auch nicht mehr. Aber dann nicht an diesem Feuer zu sitzen und noch zu pusten und in dem Qualm zu hängen, sondern zu sagen, okay, ich habe es verstanden. Das hat seine Zeit gehabt und dieses Feuer dann dankbar auszumachen im Sinne von, das, was ich an diesem Feuer lernen sollte, habe ich gelernt, jetzt kommt was Neues.
Moin und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und freue mich total, die heutige Folge mit dir teilen zu können, weil du ganz, ganz viel aus der mitnehmen können wirst. Es geht heute darum, wie du ins Hier und Jetzt kommst, wie das besser gelingt, ins Hier und Jetzt zu kommen und warum das so wichtig ist. Es geht um das innere Feuer, das in uns brennt. Und es geht um die innere Reise. Wir sprechen hier ja ganz viel über Abenteuer, über äußere Reisen. Aber was ist mit der inneren Reise? Was sind wertvolle Ziele für die innere Reise? Und wie kann die Natur uns dabei helfen, die Richtung zu finden? Ich habe heute jemanden zu Gast, der auf eine ganz besondere Art und Weise ein Experte für diese Fragen ist. Udo Schröter. Udo ist vor allem bekannt als Buchautor. Ich würde fast sagen, er ist so etwas wie der deutsche John Strzelecki, weil er Erzählungen schreibt. Erzählungen, die in der Welt da draußen in der Natur spielen, die aber eine symbolische Bedeutung haben für unser Innerstes. Udo selbst ist ein totaler Draußenfreund, vor allem sehr verbunden mit dem Meer. Lebt seit rund 20 Jahren jetzt auf der dänischen Insel Bornholm, ist aber vor gut 60 Jahren geboren in Schleswig-Holstein und groß geworden in einem kleinen Dorf auf dem Land in Schleswig-Holstein. Wir werden natürlich heute auch etwas erfahren über seine Vita, wie er auf der Insel Bornholm gelandet ist und wie er dabei gelandet ist, Bücher zu schreiben. Bücher wie Bin am Meer, eine Erzählung für Männer. Die wichtigste Reise in deinem Leben ist die Reise zu dir selbst. Bücher wie Das Feuer des Lebens, eine Erzählung über den Mut zum Aufbruch. Und Bücher wie Bin bei mir, eine Erzählung über ein Leben im Hier und Jetzt, um nur einige zu nennen. Ich werde natürlich wie immer weiterführende Infos und auch die Links zu Udos Büchern in den Newsletter packen, der diesen Podcast begleitet, der immer am Sonntag erscheint und den du abonnieren kannst, wenn du es noch nicht getan hast, unter christophförster.com/frei-raus. Ich freue mich wirklich, dir dieses Gespräch heute auf die Ohren zu bringen, hab's ja schon gesagt, und will jetzt vorweg auch gar nicht zu viel sabbeln, will dir aber wirklich nochmal ans Herz legen, dir dieses Gespräch anzuhören, weil ganz, ganz viel Wichtiges, Wertvolles drinsteckt. Bevor wir da reingehen, atmen wir aber noch einmal kurz tief durch. Ich bin ja bekanntlich ein Riesenfreund der Hängematte und ich bin ein Riesenfan von Ticket to the Moon. Das ist eine Firma, die Hängematten herstellt, mit der ich selbst schon eine eigene Hängematten-Edition gemacht habe, in deren Hängematten ich seit vielen, vielen Jahren schlafe und die ich total mag, weil sie einen total nachhaltigen Ansatz haben, nicht nur was die Materialien betrifft, weil sie sehr fair produzieren, weil die Mitarbeiter in der Produktionsstätte in Bali nicht nur unglaublich gute Arbeitsbedingungen haben, sondern weil ihnen auch Teile des Unternehmens mittlerweile gehören. Und Ticket to the Moon macht nicht nur super Hängematten, sondern inzwischen auch viele verschiedene andere Produkte, die teilweise aus Resten der Hängemattenproduktion hergestellt werden, teilweise einfach mit den gleichen guten, nachhaltigen Materialien. Aber es ist ja nicht so, dass diese Materialien nur nachhaltig sind, sondern diese ganzen Produkte sind auch total durchdacht, was die Funktionen betrifft. Und ich habe jetzt einige dieser anderen, dieser Nicht-Hängematten-Produkte mal getestet und bin total begeistert auch von denen. Und zwar habe ich so eine Umhängetasche, so ein Slingbag, eine kleine, die ich einfach für den Alltag nutze, die total super ist, die ganz viele kleine Täschchen noch hat, aber trotzdem sehr schlicht, sehr stylisch auch wirkt. Es gibt Rucksäcke, die sich ganz klein zusammenpacken lassen aus diesem Hängemattenmaterial, die du dann aber, wenn du sie entpackst, richtig als Tagesrucksack nutzen kannst. Sehr, sehr praktisch. Dann habe ich ein Strandtuch aus dem Hängemattenmaterial, gerade jetzt mit Blick auf den Sommer natürlich super, lässt sich aber nicht nur am Strand verwenden, sondern natürlich auch auf einer Wiese oder im Park. Ich habe die Produkte von Ticket to the Moon, die mir besonders gut gefallen, sowohl Hängematten als auch die weiteren Produkte, nochmal zusammengefasst und übersichtlich dargestellt auf meiner Website. Du findest in der Beschreibung dieser Podcast-Folge einen Link zu allen Werbepartnern des Freiraus-Podcasts. Keine Angst, das sind nicht unglaublich viele, aber dort gibt's auch die Informationen zu den Produkten von Ticket to the Moon. Wenn du magst, kannst du auch direkt christoförster.com/ticket-to-the-moon in deinen Browser eingeben, also christoförster.com/ticket-to-the-moon, aber alles mit einem Minus getrennt bei Ticket to the Moon, oder du nutzt eben den Link in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Und wenn du bei Ticket to the Moon etwas kaufst, dann nutze unbedingt den Code christoförster10, dann bekommst du nämlich 10% Rabatt auf alle Produkte. Udo, herzlich willkommen bei Frei Raus.
Vielen Dank, lieber Christo. Danke für die Einladung in die große Stadt.
Du kommst nicht aus der großen Stadt, um das gleich zu klären. Du kommst von der kleinen Insel. Welche ist das?
Ja, die kleine Insel, von der ich komme, ist Bornholm. Dänische Insel mitten im Meer, genau. Und wenn man aufs Festland guckt, dann muss man 40 Kilometer weit gucken. Das ist Schweden. Da komme ich her. Und dann ist das schon immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wenn man dann von der Fähre runterrollt und die erste Autobahn einem begegnet, dann denkt man, wow.
Eieiei. Große, weite Welt. Ja, du bist aber gar kein Däne. Sprechen wir noch drüber. Wir sprechen über deinen Weg, wie du da hingekommen bist, wie du da gelandet bist, über deine Reise, deine innere Reise, deine äußere Reise. Ich will aber zu Beginn ja das Reisen mal aufgreifen, weil wir es gerade in der vergangenen Folge hatten. Da habe ich mit jemandem gesprochen über das Thema Reisen. Er hat sinngemäß gesagt, ein Buch geschrieben mit dem Titel Das Reisen ist im Arsch. Also das ist okay, kaputt. Bisschen schöner formuliert, Travel is broken heißt okay, das Buch. Hört sich natürlich ein bisschen melodischer an. Aber die Grundthese ist, dass wir heute ja doch ein bisschen anders unterwegs sind, als wie das Reisen so ursprünglich eigentlich mal angedacht oder angelegt war oder was das Reisen wertvoll macht. Dass wir schnell, schnell das Konsumverhalten im Prinzip auch auf das Reisen übertragen. Und weil jetzt diese große Reisezeit ja so vor uns liegt, der Sommer, die Sommerferien, da ist es vielleicht nochmal interessant, auch nochmal aus einer anderen Perspektive drauf zu schauen. Das Reisen im Außen ist ja nochmal ein bisschen was anderes als das Reisen im Inneren. Und du hast, das habe ich gelesen in der Vorbereitung irgendwo, irgendwann mal gesagt, dass die innere Reise bei den meisten Menschen doch in der Pubertät endet. So, und wir dann eigentlich nur noch im Außen weiter reisen. Was meinst du damit? Und wenn du jetzt so auf Reiseverhalten auch guckst, Reisen ist groß, was jetzt im Sommer passiert. Wir haben große Pläne ja oft, ne? Wollen dies, das machen, nehmen uns viel vor. Im Außen und im Innen passiert da meist nicht mehr so viel.
Ja, der Ansatz war, der spirituelle Ansatz, dass wenn wir auf unsere Lebensreise gehen, wir auf eine äußere und eine innere Reise gehen. Und die äußere Reise ist sicherlich unsere biologische Reise. Das heißt, wenn man in den Spiegel schaut, dann schaut man in den Verfall. die Haare werden weniger, die Falten mehr. Wenn man sich bückt, dann überlegt man sich dreimal, was man alles da unten erledigen kann. Das ist alles äußere Reise, biologische Reise. Es ist auch das, was du sagst, was machen wir im nächsten Sommerurlaub, wo fahren wir hin, was buchen wir. Das ist alles äußere Reise, aber wir haben auch eine innere Reise. Und innere Reise, damit meine ich, dass jeder von uns mit besonderen Gaben und Talenten auf diese Lebensreise gegangen ist. Dinge, die er besonders leicht kann oder die besonders leicht fallen. Da, wo Sehnsucht ist, wo Leidenschaft ist, etwas, wofür man brennt. Und wenn man Kinder sein lässt, dann sieht man, was damit gemeint ist. Die sind ja so im Spaß und so in der Freude und so in ihrer Energie. Und die machen die Dinge genau so lange, wie sie Spaß machen. Und diese innere Reise sehr früh im Leben vieler Menschen abbricht. Ja, das habe ich geschrieben in meiner Erzählung Endlich wieder am Meer, hängt viel damit zusammen, dass wir sehr früh aus dieser Lust und Leidenschaft, aus dieser Unbefangenheit natürlich in bestimmte Systeme gehen. Und das System heißt erstmal Bildung. Und dann ist für viele mit 6 Jahren schon mal ein ganz anderes Leben, was da jeden Tag von mir Dinge abverlangt. Ich sehe das jetzt auch als Vater zum Beispiel von 2 Söhnen, also Jungs, die dann eine Dreiviertelstunde stillsitzen müssen, dann ist ein bisschen Pause, dann müssen sie wieder stillsitzen. Aber die wollen sich bewegen, die wollen Abenteuer erleben, um es in deinem Kontext zu sagen, die wollen Erfahrungen machen. Und da geht dann viel schon von dieser Lust und der Leidenschaft verloren. Und man lernt natürlich, sich anzupassen, weil man dann weiß, man will das Lob der Eltern, der Lehrer, man braucht die Noten, also im normalen Regelschulsystem, ja. Und dann irgendwann weiß man eigentlich überhaupt gar nicht mehr, wer man so richtig ist, weil man die ganze Zeit funktioniert hat, aber aus dieser Lust und Leidenschaft raus war. Und Supertramp hat das in dem Logical Song ganz wunderbar in Zeilen gepackt. Wer mal den Logical Song von Supertramp hört, der hört das Lied zu diesem Dilemma. Nämlich, die Welt war ganz magisch und wunderbar am Anfang, aber dann hat man mich fortgeschickt und man hat mir beigebracht, logisch zu denken mit dem Verstand und hat mir beigebracht, zu funktionieren. Aber nachts, wenn alles schläft und ich in meinem Bett liege, dann liege ich da und frage mich, wer bin ich eigentlich? Und ich glaube, dass sich viele Jugendliche tatsächlich irgendwann fragen, wer bin ich eigentlich? Weil sie die Erfahrungsräume nicht hatten, zu erfahren, wer sie sind. Und dass Bildung und ihr Bildungsweg nicht der Weg war, wo wir ihnen die Räume eröffnet haben, mit ihren Gaben und Talenten zu wuchern. Mit der Kreativität, mit der Musik, mit der Natur, wo auch immer die Leidenschaft und die Sehnsucht liegt. Und sich auf dem Weg zu sich selbst zu machen, an das eigene Feuer. Sondern sie haben funktioniert, die eigenen inneren Feuer sind aus. Und dann kommen die aus der Schule und wissen eigentlich überhaupt nicht, wer sie sind. Und dann macht man eben irgendwas vielleicht. Oder man macht ein Sabbatical und sagt erstmal Auszeit. Und dann liegt auf dieser Auszeit so ein Druck, weil man plötzlich dann auf dieser Reise vielleicht rausfinden muss, wer man da nun wirklich ist, weil man es ja die letzten 18, 19 Jahre nicht konnte. Und dann kommt man zurück und dann wird man gefragt, na so, weißt du denn nur, was jetzt? Was studierst du denn jetzt? Medizin, Theologie, machst du eine Ausbildung? Nun sag doch mal. Und wie soll man das nach einem Jahr wissen, wenn man es 15 Jahre verlernt hat? Und dann macht man irgendwas. Und dann geht man in irgendeinen Lebensentwurf und studiert, macht eine Ausbildung, geht arbeiten. Aber innerlich trägt man immer noch diese Leere in sich, diese abgebrochenen inneren Reise. Und dieses Loch läuft mit. Und das meldet sich irgendwann. Und das meldet sich dann irgendwann auf dieser biografischen Linie, weiß ich nicht, zwischen 30 und 50, nach der ersten Scheidung, der ersten Krankheit, die ersten Katastrophen auf dieser äußeren Reise, weil plötzlich eine Betroffenheit da ist.
Manchmal merkst du dann, das Leben ist endlich. Ne? Den Horizont hast du ja gar nicht, genau, als Jugendlicher, weil dann rechts und links vielleicht auch immer was passiert oder jemand nicht mehr da ist oder sich verabschiedet und du merkst, oh, was ist denn mit meinem Leben eigentlich? Was wollte ich denn eigentlich? Ne?
Was wollte ich eigentlich? Und wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Ja. So, und das sieht man natürlich mit 50 anders als mit 20. Und dann fängt man an zu rechnen und sagt, okay, ein durchschnittlicher deutscher Mann, wenn alles gut geht, er sich viel bewegt, gut ernährt, gut schläft, ein gutes Mindset hat, dann wird er, weiß ich gar nicht, was bei euch im Moment hier in Deutschland der Schnitt ist, sagen wir einfach mal 79, so, also bleiben noch 29 Jahre. Und das gehört aber auch zu dieser spirituellen Reise und diesem Bewusstsein. Wir haben immer so ein Selbstverständnis mit dem lieben Herrgott, um Zeit zu dealen. Woher nehmen wir denn die Gewissheit, dass wir 79 werden? Wir haben diesen Raum jetzt hier. Das ist unser Lebensraum in diesem Augenblick. Das ist alles, was wir haben. Ob wir morgen früh aufwachen, das wissen wir nicht. So. Und wir haben so ein Selbstverständnis manchmal von, wir dealen mit dem lieben Herrgott um Zeit und machen dann Pläne, wann wir was mal irgendwie machen. Wenn dann der Job vorbei ist oder die Kinder endlich aus dem Haus sind oder die Lebensversicherung ausbezahlt wird, dann aber. Dann kaufen wir den Bulli, dann fahren wir nach Norwegen. Und viele, die dahin wollten, lagen aber schon unter der Grassohle, bevor sie im Autohaus waren und den Bulli gekauft haben.
Wir haben hier gerade vor auch einigen Wochen hier jemanden sitzen gehabt, der erzählte, dass Geschäftspartner von ihm quasi am Tag oder einen Tag danach, nachdem er seine Anteile verkauft hat am Unternehmen, der Wohnwagen stand da schon gepackt, weil jetzt sollte es losgehen, Herzinfarkt. Mhm. Raus. Und für ihn, der noch ein bisschen jünger war und ist, war das so ein Signal, nee Junge, das machst du so nicht. Und wir haben hier darüber gesprochen, dass der mittlerweile sein Unternehmen vom Fahrrad aus führt und alles umgestellt hat und radikal was verändert hat. Und ja, weil er einfach gesagt hat, er hatte so Pläne auch in jede europäische Hauptstadt mit dem Fahrradfahren, in der Pension dann, ja, also im Ruhestand, dann gesagt, nee, das ziehe ich jetzt vor und da versuche ich nach Möglichkeiten, das zu tun. Und das ist ja genau das was du beschreibst, ne? Dieses, ich warte darauf, dass es irgendwann passiert und das ist eben nicht so zuträglich für.
Ja, und es ist auch überheblich, weil wir uns anmaßen, dass wir über eine gewisse Zeit bestimmen können. Das können wir nicht. Die ist geschenkt. Leben ist ein Geschenk. Und ich darf es jeden Tag dankbar umarmen und das Beste draus machen. Darum geht's. Und das ist natürlich eine Frage des Bewusstseins. Ja.
Über das Hier und Jetzt, das in diesem Raum sein, wie du es gesagt hast, können wir da hinkommen mehr? Also, dass uns das besser gelingt, auch unsere innere, also auf unserer inneren Reise voranzukommen. Voranzukommen ist jetzt schon wieder so ein Wort aus dieser Leistungsdenke. Ja. Weißt du, auf der inneren Reise vorankommen. Worum geht es auf dieser inneren Reise?
Es geht um Rückkehr. Dahin, wo ich hergekommen bin. In meinem Verständnis. Da gibt es sicherlich auch andere Bilder. Aber um ein Beispiel aus meiner Arbeit zu erzählen, wenn ich mit 10 Männern im Seminar auf Bornholm eine Woche unterwegs bin, dann ist ziemlich schnell klar, was welcher Mann in sich an Sehnsüchten, an Gaben und Talenten trägt. Also will sagen, da gibt es die Männer, die wollen unbedingt gerne mit einer Warthose im Meer stehen und ihre erste wilde Meerforelle fangen. Das sind die Jäger. Die wollen jeden Tag da raus und fischen in dieser Warthose und Wurf um Wurf. Und dann gibt es die anderen, die wollen da gar nicht raus. Die wollen am Strand sitzen, die wollen Feuer machen. Das sind die Firekeeper oder die Feuermänner. Dann gibt es Männer, die am zweiten Tag sagen, wie hier waren wir doch gestern schon, ich möchte aber gerne am Strand weiterlaufen um die nächste Ecke, diese Neulandentdecker, diese Späher. Und in so einer Woche mit Männern zwischen 30, 40, 50 beginnt für diese Männer genau diese Reise wieder zurück dahin, wo sie hergekommen sind, weil sie plötzlich wieder entdecken, wo eigentlich ihre Lust und ihre Leidenschaft liegt. Oder die dann da auch kochen auf dem offenen Feuer oder die nur in den Dünen liegen und meditieren oder lesen oder schreiben. Und dann weißt du genau schon nach einem Tag eigentlich, ja, wo die Reise für jeden hingeht. Und damit kannst du jedem Einzelnen auch das Tor aufmachen, zu sagen, schau mal, was dich hier so antickert und wo du so einen Spaß hast und so eine Freude hast. Und was wir ja oft in der alltäglichen Welt machen, ist, dass wir den Jägern sagen, sie sollen Späher sein und den Spähern sagen, sie sollen kochen und den Köchen sagen, die sollen abends das Storytelling machen. Und dann hat man abends Essen und man hat vielleicht auch einen neuen Platz, aber das ist alles lauwarm. Das hat nicht das, was es hat, wenn jeder an seinem Platz ist. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ich hatte einen Mann dabei, der ist dann an den Strand gegangen und der hat von Tag 1 an Treibholzbretter gesammelt. Von morgens bis abends Treibholzbretter. Und dann hat er jeden Abend diese Treibholzbretter mit ins Seminarhaus genommen. Und irgendwann rief er mich dann an und sagte, ich weiß jetzt, wofür ich mal gebrannt habe. Mir ist das wieder eingefallen am Meer. Ich bin eigentlich so ein Frickler. Ich komme eigentlich aus einer Werkstatt. Ich bin nur aus dieser Werkstatt falsch abgebogen, und zwar zur Telekom. Und ich mache da Sicherheitskonzepte. Aber eigentlich will ich frickeln. Ich will Bretter zusammennageln. Und wir haben so eine Reihe, da geben wir Visitenkartenwörter des Lebens. Also da arbeiten wir mit Frauen und Männern an ihrem Visitenkartenwort des Lebens. Wer bist du? In einem Wort. auf unserer beruflichen Visitenkarte steht eben irgendwas, weiß ich jetzt nicht. Bei dir hier super.
Irgendwas Wildes mittlerweile.
Ja, genau. Bei dir steht super Podcaster.
Bei mir steht Abenteurer tatsächlich sehr gut. Einiger Zeit.
Ja, das ist ein Visitenkartenwort. So, und bei mir, ich wusste es bei mir eben auch immer nicht. Also soll ich jetzt sagen, ich bin Autor, ich bin Seminarleiter, oh, das ist ja alles so lauwarm. Oder Coach, oh Gott, so. Und bei mir steht Birdtriber, das hat mir eine Älteste gegeben von den Natives, das Wort. Das braucht auch viel Erklärung, aber das ist mein Visitenkartenwort. Aber das von diesem wunderbaren Mann ist Kistenmacher. So, und der baut Kisten seitdem. Und zwar mittlerweile nicht nur aus Treibholz, sondern aus alten Kirchenbänken, die, auf denen man nicht mehr sitzen kann, aus alten Paletten. Und er gibt diesen Kisten Nummern und er verkauft diese Kisten in groß, in klein. Wenn ich auf der Lesetour bin, meine Bücher, die sind in seinen Kisten drin. Und den Erlös gibt er in Einrichtungen. Damit stiftet er gutes Leben, gute Dinge, gute Projekte. Arbeitet mittlerweile nicht mehr 5 Tage bei der Telekom, sondern hat denen gesagt, wenn ihr weiter wollt, dass ich hier beschäftigt bin, ich komme jetzt übrigens nur noch 4 Tage, weil ich bin jetzt Kistenmacher. Ich bin zurück an mein Feuer gegangen. Und da gibt es ganz, ganz viele Geschichten. Aber darum geht es, wieder zurückzukehren, wo man hergekommen ist.
Wie gelingt das? Du hattest dieses Bild aufgemacht oder beschrieben, wie das war bei euch im Seminar. Da war einer, der wollte von Anfang an jeden Tag raus die Meerforelle angeln. Da ging bei mir sofort dieser Gedanke, ist das nicht gleich so eine Übertragung von diesem, ich muss, ne? Also von dem Prinzip, was wir sowieso im Alltag dann oft schon haben, dieses, ich muss jeden Tag was schaffen. Manchmal ist ja wahrscheinlich der Grad auch schmal. Also wann schält sich das wirklich raus, was da deine Bestimmung ist oder das, was du mitbekommen hast, das, wohin du zurückkehren kannst, wenn du magst? Und was ist noch aus dem Alltag mit, was ist angelernt noch und was übertragen wir vielleicht einfach nur dann auf draußen, weil wir jetzt irgendwie denken, wir müssen was schaffen heute.
Das stimmt, aber wenn du den Rahmen so setzt, dass klar ist, dass es darum nicht geht, dann wird mit einmal ein ganz neuer Spielraum offen. Der Raum wird so moderiert. Also da weiß jeder, er kann da rein stolpern und sich völlig seiner Lust hingeben.
Das heißt, keine Rolle spielen, nichts beweisen müssen.
Genau, und es geht nicht darum, wer fängt den Größten und die Meisten. Und da bin ich völlig bei dir. Ich kenne das natürlich, ich erlebe das natürlich auch genug am Meer. Also klassisch, wenn eine Männergruppe mit 7, 8 Männern auf so eine Tour geht, geht es wie im Business darum.
Wer hat den längsten?
So. Boah, ist das langweilig, oder? Aber es ist so. Und der am wenigsten gefangen hat, der kriegt dann am meisten auf die Fresse, also in Anführungsstrichen. So, also so Männergetue und so anstrengend und so doof. Und die machen nichts anderes. Die tauschen ihren Business-Dress gegen die Warthose. Aber wie du sagst, das Role Model läuft durch, ne? Nee, und wenn du diesen Raum, also die Männer, die auf so eine Reise gehen, oder wir machen es auch im nächsten Jahr wieder für Frauen, die wollen ja auch in diese Welt eintauchen. Und zu diesem Rahmen gehört ja auch Digital Detox, also diese Verbindung zur Außenwelt, digitale Nabelschnüre, Karten. Es gibt ganz viel auch morgens Meditation, es ist ganz viel Stille. Also es ist schon ein ganz anderer Rahmen, in dem man dann aufbricht als Alltag. Ne?
Hilft es alleine? Also ich kann ein Seminar bei dir buchen, ne? Wo dieser Rahmen gesetzt wird, professionell. Wie kann ich das alleine hinkriegen? Reicht es schon, in der Natur zu sein? Ist die Natur, ist jetzt eine Frage, aber fast eine rhetorische, wenn ich sie so formuliere, also für mich formuliere ich es so, ist die Natur ja ein Raum, der wenig erwartet, wo ich auch nichts beweisen muss eigentlich. Vorausgesetzt, ich bin dann eben nicht in der großen Gruppe unterwegs, wo es dann um Leistung geht und um Beweisen oder nehme noch andere Zuschauer mit über Social Media, wo ich mich wieder beweisen muss, sondern wirklich ich alleine und die Natur, ist das so ein Setting, was dann hilft?
Herrlich. Es ist ja das große Dasein im Wortsinne. Alles ist gut. Ich bin da, wo ich bin. Und natürlich ist die Natur ein Riesenspiegel für hier und jetzt und Augenblick. Da findet alles genau in dem Moment statt.
Was? Wenn es uns gelingt, ne? Da wirklich dann zu sein. Und das ist vielleicht dann die Krux, an der wir noch ein bisschen arbeiten können, gemeinsam mit dir, weil du ja dafür echt ein Experte bist. Und ich glaube, dass für viele Menschen ja so ein Problem manchmal darstellt, dass sie da zwar rausgehen, aber denen das vielleicht dann nicht gelingt, wirklich in so einen Modus zu kommen, in dem es dann wirklich tief, tief reingeht und auch ans Eingemachte, sag ich mal.
Ja, weil das ist auch eine, also um dein Wort Reise zu nehmen, auch das ist ja eine persönliche Reise, die man macht, wenn man plötzlich in die Natur geht. Und dann kommt man ja gerade irgendwo her. Ich beobachte natürlich schon Menschen dann ganz genau. Und natürlich, wir sind hier eben gerade einmal quer durch Hamburg gefahren. Du hast mich ja abgeholt am Hotel. So, dann denke ich schon, wenn ich durch so eine Stadt fahre, meine Güte. Und wenn so jemand jetzt plötzlich bei mir am Strand steht, dass der erstmal braucht, um überhaupt erstmal im ganzen Energiesystem und Nervensystem runterfahren, erstmal so weit überhaupt zu sein, dass er da ankommt, das braucht natürlich Zeit oder ein Ritual oder einen Übergang. Und das ist natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Also dem einen tut es dann gut, wenn er 10 Minuten in die Stille geht, der andere spricht ein Gebet, der nächste, der kriegt es über Bewegung hin, der muss die Laufschuhe anziehen und eine Stunde am Strand laufen, laufen, laufen. Der nächste muss sich nackt ausziehen, da gerade rein und muss diese Kälte fühlen und muss schwimmen. Also die Tore sind ja unterschiedlich, wie die Persönlichkeiten unterschiedlich sind, aber es braucht ein Tor.
Das finde ich nochmal einen ganz guten Punkt, weil ich glaube, dass viele da manchmal eine falsche Vorstellung auch haben von Ritual, dass das irgendein Hokuspokus ist und dann muss man abräuchern und weißt du, dass
das
irgendwas Spirituelles, ja, und einmal tanzen oder weiß ich nicht. Das hat oft so einen spirituellen Anstrich oder dann eben einen religiösen. Aber ein Ritual, so wie ich es verstehe, ist ja im Prinzip ein das, was wir tun, was wir machen, um etwas nochmal eine Bedeutung zu geben und ganz bewusst etwas zu machen. Also auch ein Tischgebet, sag ich jetzt mal, als zwar religiös groß gewordener jemand, das ist jetzt ein anderes Thema, der sich davon aber im weitesten Sinne doch gelöst hat, also kein tief religiöser, trotzdem weiß ich um diese Bedeutung zum Beispiel eines Tischgebets als Ritual, pass auf, wir sitzen jetzt hier, dankbar zu sein dafür, dass wir da jetzt was auf dem Tisch zu essen haben und bewusst zu essen, ja, und dem einfach nochmal Bedeutung zu geben. Unabhängig, zu welchem Gott man betet.
Genau, ich glaube, dass Bewusstheit das treffendere Wort ist als Bedeutung. Es geht um Bewusstmachen. Es geht jetzt um dieses, ich bin jetzt am Meer, die Stadt liegt jetzt 20 Kilometer hinter mir, ich lebe in diesem Augenblick und jetzt ist es an der Zeit, das alles aufzusaugen und in diese Bewusstheit zu gehen, wo ich gerade bin. Und
Bedeutung würde schon wieder zu viel Erwartung wecken wahrscheinlich. Wenn wir jetzt wortklauberisch da mal rangehen.
Wenn man wortklauberisch rangehen würde, ist es vielleicht tatsächlich so, ja. Ja, so. Und das ist so wertfrei Bewusstheit. Also das ist dem Augenblick dann auch eine andere Dimension zu geben. Also aus dieser oberflächlichen Zerstreutheit, Gehetztheit, wirklich in die Tiefe des Augenblicks eintauchen zu können, um ihn überhaupt aufnehmen zu können. Und zum Beispiel in den Seminaren, wenn wir eine Woche unterwegs sind, ich merke das, wie diese zivilisatorische Schicht bei den Frauen und Männern so über die Tage dann abperlt. Also die kommen immer mehr an, immer mehr an, immer mehr an. Manch einer sagt dann schon nach einem Tag, so jetzt bin ich aber da. Dann sage ich mir, ja warte mal noch 2 Tage dann fühl nochmal oder guck nochmal, wie sich's dann anfühlt. Und das ist tatsächlich so. Nach 3 Tagen, es braucht 3 Tage, und dann sind sie da. Und dann können die auch plötzlich am Strand rumliegen in der Düne und stumpf gelangweilt in den Himmel gucken oder beseelt oder wie auch immer. Das gelingt gar nicht am ersten und am zweiten Tag, weil da noch so viel. Und das muss man, was heißt muss, ist das völlig falsche Wort, aber so wie du es beschrieben hast in deiner Eingangsfrage, im Alltag hat man natürlich diese Zeit dann manchmal nicht, wenn man dann nur die Stunde hat oder die 2 nochmal raus an die Elbe oder in Stadtpark, da wäre es natürlich toll, wenn man es schneller hinkriegt. Ja? Da hilft dann das Ritual, das ist auch so ein Beschleuniger dann. Das kann auch sein, dass man 10-mal um einen Baum rumläuft und dann sagt so, und jetzt ab jetzt bin ich da, keine Ahnung.
Du hast so 2 schöne Fragen, mit denen das auch gelingen kann, sich noch mehr ins Hier und Jetzt zu bringen. Hm. Aus diesem Bild, was du so hast, für die's in die eigene Mitte kommen und da zu sein. Magst du die mal erzählen, diese beiden Fragen, die das sind?
Weil das ich hoffe, du hast jetzt die gleichen im Sinn wie ich. Also,
sonst wären es 4.
Dann sind es 4. Also ich gebe mal den ersten Tipp. Also die erste wäre, wo bist du mit deinen Gedanken? Und die zweite ist, findet dort, wo du gerade mit deinen Gedanken bist, dein Leben statt.
Ja, da sind wir auf der gleichen Schiene unterwegs und es bleiben zwei. Aber nochmal, wo bist du mit deinen Gedanken gerade? Und findet dort, wo deine Gedanken sind, gerade jetzt dein Leben statt?
Ja.
Die zweite ist ja fast eine rhetorische dann, wenn die erste entsprechend beantwortet ist.
Das ist richtig.
Ja, also wenn ich mit meinen Gedanken nicht hier bin, dann bin ich auch nicht ganz da, wo mein Leben gerade stattfindet. Und du hast diese zwei Fragen mit einem weiteren Bild so erklärt oder erklärst sie auch in einem deiner Bücher. Bin bei mir, heißt es, mit einem Kreis. Mit drei Steinen, mit zwei Flaschen.
Ja.
Das wird jetzt eine Herausforderung, das rein akustisch zu machen. Dieses Bild wirklich zu erklären.
Ja.
Also es gibt einen Kreis. So, fangen wir mal so an.
Dieses Bild soll wirklich helfen, genau das hinzubekommen, sich selber schneller im Hier und Jetzt zu verankern. Einfache Bilder helfen ja. Wir brauchen ja Bilder oder Bilder können wir nutzen, um uns auszurichten, um Bewusstheit zu erlangen. Und das Mitte-Kreisbild, so nenne ich das in dem Buch, hilft uns sehr bewusst klarzumachen auf einen ersten Blick, wo die Gedanken gerade sind. Und der Kreis, von dem du sprichst, ist der Lebensraum, in dem wir gerade sind. Lebensraum und Raum im Wortsinne, also das Hier und das Jetzt. Für uns beide gerade hier, Podcast-Studio, das ist unser Lebensraum gerade. Wir haben keinen anderen. Das hier findet gerade unser Leben statt. Und der erste dieser drei Steine, der steht für den Körper. Wenn wir uns fragen, wo unser Leben gerade stattfindet, ist das ganz einfach. Dort, wo sich unser Körper aufhält, findet unser Leben statt. Da hat es immer stattgefunden und da wird es immer stattfinden, weil der Körper ist immer in der Gegenwärtigkeit unseres Seins. Immer. Deswegen helfen ja auch Bewusstseinsübungen, wenn es gerade durch die Decke geht, zu sagen, was sehe ich gerade, was rieche ich gerade, was höre ich gerade? Also die Sinne zu nutzen.
Zwick mich mal jemand. Bin ich wirklich passiert, das hier
genau,
gerade wirklich?
Genau, ist das wirklich wahr gerade? Passiert das? Habe ich wirklich einen Sechser im Lotto? Das ist ja auch einer der therapeutischen Ansätze und, und. Also wir sagen, der erste Stein ist der Körper. Und der erinnert uns in jedem Moment daran, wo das Leben stattfindet. Und dann gibt es etwas, was wir in unseren Medizinbeuteln mitbekommen haben. Dafür steht der zweite Stein und das ist die Liebe. Und das ist in dem Modell das Erklärungsbedürftigste, weil da versteht erstmal jeder was anderes.
Und die romantische meist.
Die romantische und dann für den einen die spirituelle und dann ist es esoterisch überhöht und. Aber ich bringe nachher gleich mal zwei, drei Geschichten am Beispiel, damit klar ist, was ich damit meine mit der Liebe, weil die ist auch immer in der Gegenwärtigkeit. Die Liebe ist immer präsent. Und der dritte Stein, der steht für unsere Gedanken. Und die Gedanken sind ja ab und zu tatsächlich mal da, wo das Leben gerade stattfindet, aber ziemlich oft eben auch nicht. Und dafür stehen diese beiden Flaschen außerhalb des Kreises. Und die eine steht für die Vergangenheit, die andere Flasche für die Zukunft. Der Körper kann nicht weg. Der Körper, der kann nicht sagen, ich reiß schon mal ins Morgen oder gestern, das war nicht gut mit meinem Nachbarn, das Gespräch, ich reiß nochmal zurück, 2.0, ich antworte ihm doch nochmal anders, geht nicht. Das Herz will nicht weg, aber unsere Gedanken können ständig hin und her reisen, ja. Und unter dieser Flasche der Vergangenheit im energetischen Sinne, was unserem System wirklich Energie raubt, ist alles das, was Schmerzen und Wunden ist. Schmerzen und Wunden in unserem System sind immer auf die Vergangenheit bezogen, auf Erfahrungen, die wehgetan haben. Und da geht es nicht um die tollen Kindheitserinnerungen, wenn wir in die Vergangenheit zurückreisen, weil die zaubern uns ein Lächeln ins Gesicht. Also nach dem Motto hier, Tom Sawyer und Huckleberry Finn, ihr seid aber zu Hause, bevor es dunkel ist und natürlich kommt man eine Stunde später, klar. So. Und das ist es nicht, aber Schmerzen und Wunden. Und Flasche Zukunft im negativen Energiesystem gesprochen, ist Angst. Angst ist immer auf die Zukunft projiziert. Immer. Die ist immer, und wenn es eine Nanosekunde vorausverrückt ist, aber sie ist immer nach vorne gerichtet. Und dann geht's los mit den Gedanken. Und dann ist es ziemlich spannend, sich zu fragen, wie viel seiner Tageszeit man wo mit seinen Gedanken ist. Wenn diese Gedanken unter der Flasche der Zukunft liegen, also wenn ich gerade in der Angst bin, dann bin ich nicht in meiner Mitte.
Weil nicht alle drei Steine im Kreis liegen.
Ja, ich bin unkonzentriert, um es in dem Kreissinne zu sagen. Weil die Angst mir meine Konzentration nimmt, meine Zentriertheit nimmt. mein ganzes System auf Angst geschaltet ist. Das ist ja auch der Zustand, in dem mir Dinge widerfahren, die mir besser nicht widerfahren sollten. Weil ich Fahrrad fahre und mir gedanklich schon Sorgen darüber mache, ob ich die Examensarbeit schaffe oder nicht schaffe. Und in dem Moment fahre ich gegen die nächste Ampel oder den Laternenpfahl. Weil ich nicht mit meinem Fokus auf dem Fahrrad bin und auf den nächsten Fahrradmetern. Die Krankenhäuser wären halb so voll, wenn Menschen es schaffen würden, in ihrer eigenen Mitte zu sein, in dieser Bewusstheit. Und umgekehrt eben auch auf die andere zeitliche Richtung erlebe ich natürlich oft in meiner Arbeit Menschen, die alte Scheiße umrühren. Die immer wieder die gleichen alten Scheißgeschichten erzählen. Das, was mir da widerfahren ist und damals mein erster Partner, wenn der nicht dann, oder mein Vater, meine Mutter. Und natürlich gibt es Dinge, die dann sehr, sehr schmerzhaft waren und denen man sich auch zuwenden muss. Da sind wir bei den 30- bis 50-Jährigen auf dieser Lebensreise. Das hat auch was damit zu tun, wieder an sein eigenes Feuer zurückzukehren. Weil wenn ich immer noch darunter leide, dass mein Vater nie gesagt hat, ich liebe dich, mein Sohn, dann bin ich mit 48 oder 50 immer noch der kleine, verletzte Junge. Der bedürftige Junge, aber ich bin nicht der Mann. Ich bin nicht in meiner Mitte. Und es ist mein Job, endlich in meiner Mitte anzukommen. Das ist nicht die meines Vaters. Und da sind wir bei der Liebe. Bei dem zweiten Stein. Die Liebe geht den Weg in diese Schmerzen und Wunden nicht mit. Die sagt, komm endlich nach Hause. Du bist 48. Wann willst du endlich in deinem Leben ankommen? Du wirst durchschnittlich 79. Also du hast noch 21 Jahre. Nee, 31. Also will sagen, die Liebe ist eine Versöhnerin. Aber im eigenen wohlwollenden Sinne. Es geht dabei gar nicht um den Vater. Es geht um mich, dass ich endlich in meinem Leben ankomme, Herr J. Und wenn ich merke, dass diese Wunde so groß ist, dann nehme ich mir jemanden an die Seite. Es gibt wunderbare Frauen und Männer da draußen, die gelernt haben, Menschen auf diesem Weg zu begleiten, zurück ans eigene Feuer, beziehungsweise in dem Bild gesprochen, zurück in die eigene Mitte zu kommen, mir das nochmal anzugucken und dann irgendwann zu sagen, okay, ich weiß um meine Wunden, aber jetzt stehe ich mit beiden Beinen in meinem Leben. Und natürlich kann das immer mal wieder auftriggern oder wenn, gerade bei Traumata ist es ja oft ein Thema, wenn reicht manchmal ein Geruch, ein Blick, eine räumliche Situation und plötzlich ist man so getriggert, dass das wieder ausgelöst wird. Aber dann darum zu wissen, ist natürlich was ganz anderes, als dann in dieser Situation zu stecken und hey, was ist denn jetzt los? Und das Gleiche gilt für die Flasche Zukunft, für die Angst. Wenn Angst so ein großes Thema ist, und es ist für viele Menschen ein riesiges Thema im Moment.
Ja, dann wir leben ja in einer Zeit, Entschuldigung, dass ich da mal, ja, mal reingehe, aber das finde ich gerade einen interessanten Gedanken. Wir leben in einer Zeit, in der Veränderung so schnell passiert, wie sie wahrscheinlich noch nie passiert ist. Es verändert sich alles. Und in der Natur ist es ja so, dass der Umgang mit Veränderung dann am besten gelingt, wenn ich die Fähigkeit habe, mich an die aktuell gegebenen Umstände anzupassen. Das ist ja was wir oft vergessen, dass eigentlich die Fähigkeit, mit Veränderungen umgehen zu können, das klingt ja fast paradox, einhergeht mit der Fähigkeit, im Hier und Jetzt zu sein, also in der Gegenwart, weil ja auch die Natur, also Evolution zum Beispiel, nie in die Zukunft gucken kann. Kann die ja nicht. Die kann sich nur anpassen an das, was gerade ist. Genau. Und wer das gut kann, der kommt weiter in der Natur, ne? Und der ist dann gerüstet für jegliche andere Art der Veränderung, die wir ohnehin nicht vorwegnehmen können. Mhm. Weil wir oft denken, wir müssten jetzt noch besser voraussagen können, was passiert, um besser gewappnet zu sein, aber das Gegenteil ist eigentlich der Fall.
Ja, weil das ist Angst. Also die Angst strebt nach Kontrolle. Und die Angst strebt danach, alles überblicken zu können, alles im Griff zu haben, Plan A, B, C, was ist, wenn das passiert, dann passiert das und wenn dieses und dann bin und. Und diese Kontrolle gibt es eben nicht. Und da sind wir wieder bei der Liebe. Zweiter Stein, die Liebe gibt sich dem Leben hin. Sie sagt, es ist, wie es ist. Ich habe diesen Augenblick. Ich bin total bei dir, dass es sicherlich eine riesen Herausforderung für uns alle ist, tagtäglich. Also Veränderung vor 100 Jahren war ja was ganz anderes als Veränderung heute. Wir erfinden uns ja jetzt nicht in 10 Jahren einmal neu, sondern ich weiß gerade durch KI, glaube ich, alle 3 Tage einmal neu. Will sagen, wir können es alle aufgeben, dass wir meinen, wir können irgendwas kontrollieren oder irgendwelche News-Ticker noch komplett beherrschen oder. Also kann es doch eine ganz weise Idee sein, dass man den anderen Weg geht. Nämlich den Weg, was tut mir gut? Und wie fühle ich mich in meiner Mitte wohl? Und um jetzt aus meinem Leben zu erzählen, ich mache dann alles aus und gehe fischen. Punkt. Und da bin ich in einer Welt, die war schon vor 100 Jahren so. Und die ist heute immer noch so, wenn ich entscheide, in diese Welt zu gehen. Und die steht uns allen offen. Und das ist ein gutes Tor, sich bewusst zu machen, dass man diese Komplexität und diese Geschwindigkeit der Veränderung, die wird man nicht beherrschen. Und man wird sie auch nicht greifen können, sondern am Ende brennt man vielleicht sogar danach aus in diesem Streben. Es ist viel besser, den anderen Weg zu gehen, viel gesünder.
Wie bist du auf deiner inneren Reise vorangekommen seit der Pubertät, die wir beschrieben haben, als Marker so im Lebenslauf, ja, wo es für viele endet, weil es dann in die Systeme reingeht? Wie warst du drin in Systemen? Wann kam für dich der Gedanke, na, ist vielleicht nicht der richtige Weg hier für mich? Wann hast du dich gelöst aus Systemen? Würdest du sagen, du hast dich gelöst aus Systemen? Bist du ein Aussteiger? Viele Fragen.
Also von außen betrachtet würde man, glaube ich, sagen, ich bin Systemsprenger. Ich war nie so richtig drin in dem. Ich habe immer mein eigenes Ding gemacht. Ich bin ziemlich früh ziemlich viel draußen gewesen. Also und habe mehr Zeit am See verbracht beim Fischen und an Flüssen beim Fischen und in Wäldern und Knicks und beim Höhlenbau als mit Hausaufgaben. Sehr zum Leidwesen meiner Eltern, die natürlich gerne sich was anderes gewünscht hätten. Da gab es auch viele Reibereien, aber irgendwie waren sie trotzdem ein Stück weit liebenden Herzens. Aber ja, bis hin zu, ich habe dann auch damals diese ganze Nummer mit Kriegsdienstverweigerung, den ganzen Wahnsinn da, dann zu meiner Zeit war das damals noch, da musste man, wenn man abgelehnt wurde, wirklich noch sich vor Gericht dafür rechtfertigen, dass man sagt, ich gehe lieber in ein Pflegeheim und kümmere mich 14 Monate um was anderes. Also will sagen, ich bin immer sehr meinem eigenen inneren Kompass gefolgt. Ich habe mich nicht verraten. Ich habe mich auch meiner eigenen inneren Stimme nicht verraten, sondern ich bin mir sondern immer treu geblieben. Und war bereit, die Preise zu bezahlen. Also war bereit, das auszuhalten, dass meine Eltern das nicht super finden oder ich der Erste in der Familie war, der Kriegsdienstverweigerer war oder der dann evangelischer Diakon wurde, Kirche, oh Gott, hab ja dann Kinder- und Jugendarbeit gemacht.
Aber ist ja auch ein System, oder?
Kirche? Total, Kirche ist auch ein totales System, natürlich, absolut. Also, und leider ist es ein System. Ich glaube, wir bräuchten heute eine lebendige Kirche, dringender denn je, auch gesellschaftlich. Da spreche ich dann doch mal ganz kurz als alter Diakon. Die hat so eine wichtige gesellschaftliche Relevanz, wenn es eine lebendige Kirche ist. Und sie fehlt gerade. Sie fehlt da draußen.
Du bist dann da raus. Irgendwann mir aus dem System Kirche auch dann.
Mir ging das dann auf die Nüsse, ja. Und dann habe ich tatsächlich innerlich Thema sich selber treu bleiben, für mich tief gespürt, ich muss jetzt mal irgendwas machen, wo ich keine Absprachen treffen muss, wo ich mich nicht rechtfertigen muss, wo ich einfach mal morgens aufstehe und mein Ding mache. Und dann habe ich ein Angelgeschäft eröffnet auf Fehmarn. Hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung, war ein total schlechter Kaufmann.
Naja, von Tuten und Blasen, du warst ein leidenschaftlicher Angler, war, ne? Mit sehr viel stimmt. Angelerfahrung, du kanntest dich aus.
Aber die kaufmännische Seite, die Vollkatastrophe. Genau, und das habe ich dann tatsächlich da auf dieser Insel 13, 14 Jahre lang gemacht, ja. Hat zwischendurch noch einen Verlag gegründet.
Was hat denn dazu geführt? Also gibt's so Marker, die dir anzeigen, pass auf, das geht jetzt zu Ende, da muss jetzt was Neues kommen oder darf jetzt was Neues kommen?
Ja, der Marker ist diese innere Leidenschaft. Also brenne ich noch dafür, um es im Bild meines Feuerbuches zu sagen. Ist das noch mein Feuer? Brenne ich noch dafür? Bin ich noch bereit, jeden Tag dieses Feuer zu pflegen? Es ist ja leicht, manchmal ist es auch nicht leicht, ein Feuer anzumachen. Aber wenn ein Feuer brennt, dann braucht es Nahrung. Dann muss es liebevoll gepflegt und genährt werden. Wenn man kein Holz nachlegt, geht das Feuer aus. Und wenn man merkt, man ist nicht mehr innerlich bereit, sich um dieses Feuer zu kümmern, die Leidenschaft ist nicht mehr da. Und es ist ja in unserem Leben so, wir haben immer mal Phasen, da brennt man für was und dann ist es das aber auch nicht mehr. Aber dann nicht an diesem Feuer zu sitzen und noch zu pusten und in dem Qualm zu hängen, sondern zu sagen, okay, ich habe es verstanden. Das hat seine Zeit gehabt und dieses Feuer dann dankbar auszumachen im Sinne von, das, was ich an diesem Feuer lernen sollte, habe ich gelernt, jetzt kommt was Neues. und aus dieser Dankbarkeit heraus dann neu aufzubrechen und neues Feuer anzumachen, das finde ich ein ganz schönes Bild. Und das habe ich dann tatsächlich öfter gemacht, ja.
Wie sah das nächste Feuer aus nach dem Angelgeschäft?
Ja gut, dazwischen gab es noch eine ganz kleine feine Brücke, nämlich als ich nach 8 Jahren im Angelgeschäft immer noch die gleichen Fragen beantworten musste mit guten Tag, wo kann man denn hier fischen und wie geht das und so, habe ich ja den ersten Reiseführer zum Thema Angeln geschrieben für Fehmarn und habe dann einen eigenen Verlag gegründet mit meiner Frau. Und das war so ein Erfolg, dass ich das für andere Regionen gemacht habe. Und dann war ich ja plötzlich Verleger und habe diese Reisedinger geschrieben und ich hatte ein Angelgeschäft. Und dann war plötzlich, dass ich gemerkt habe, oh, das Feuer fürs Verlegersein brennt viel, viel mehr als das fürs Angelgeschäft. Also habe ich das ausgehen lassen und habe dann diesen Verlag gehabt. Und mit diesem Verlag bin ich dann tatsächlich ja vor 20 Jahren mit der Familie ausgewandert nach Bornholm. Und das war eine Geschichte. Wir waren mit den Kindern auf Bornholm im Urlaub und sind zurück nach Fehmarn gefahren. Die Kinder waren damals 4 und 6 Jahre alt und meine Frau hat gesagt, Mensch, eigentlich wären wir doch lieber da geblieben, oder? Ja, das stimmt. Ja, warum machen wir das denn nicht? Ja, dann machen wir das. Und das war unsere Auswanderung. Und dann sind wir nach Bornholm gegangen.
Mit dem Verlag.
Ja. Und wir haben für diesen Verlag eine Verlagsauslieferung hier in Steinhagen. Da liegen die Bücher, die liefern die aus, die machen die Fakturierung. Das heißt, damit haben wir gar nichts am Hut. Und das ist natürlich super, weil man kann es ja überall auf jeder Insel dich rumtreiben, wenn der Rest eine Verlagsauslieferung macht. Genau, und auf dieser Insel dann vor 20 Jahren, 21 Jahren dann wieder alleine an diesen ruhigen Stränden. Ich meine, da ist ja 10 Monate kein Mensch an den Stränden. Da bist du alleine unterwegs. Wenn du da fischen gehst, da triffst du den ganzen Tag niemanden. Da ging in mir wieder dieses Feuer an, Thema Diakon, Kirche, mit Menschen arbeiten, dass ich gedacht habe, da passiert wieder was. Ich glaube, ich kehre so langsam wieder zurück in die Arbeit mit Menschen. Das wurde dann genährt durch diese ganzen Begegnungen, die ich dann am Wasser hatte. Also wenn ich dann immer so gesehen habe, wie andere dann so an den Strand kamen oder wenn andere Männer mal zum Fischen kamen, wie hektisch die waren. Die hatten nie Zeit, am Feuer zu sitzen. Die waren so getrieben, so gehetzt. Und das sollte jetzt ihre balsamische Zeit sein. Also da war klar, dass die Gestresste aus der Woche rausgehen, als sie reingegangen sind. Und dann habe ich meine ersten inneren Konzepte entwickelt, die ja dann irgendwann in meinem ersten Buch gemündet sind in Bin am Meer. Und dann war ich auf diesen Path zurück, mit Menschen zu arbeiten.
Wie bringst du das zusammen? Oder wie viel ist heute noch da bei dir von diesem, was ja eine religiöse Arbeit, ich sage immer jetzt, ausmacht, wo es jemanden gibt da oben, einen Gott, der die Geschicke lenkt der Menschen? Weil ich frage das auch, weil mich das persönlich interessiert. Ich habe selbst so eben ganz kurz in einem Nebensatz so reingeschmissen. Ich bin selbst in einer Familie groß geworden, wo Glauben sehr präsent war. So präsent, dass mittlerweile eigentlich alle von uns Kindern, würde ich sagen, die einen mehr, die anderen weniger, gesagt haben, hör mir auf, will ich nichts mehr mit zu tun haben. Und einige auch sehr radikal. Ich denke da oft drüber nach und ich verstehe ganz viel von der Funktion, die Religion hat. Ich sehe es ganz praktisch an der Vita meiner Mutter. Also wenn die ihren Glauben nicht hätte, dann wäre da ganz oft schon, weiß ich nicht, ob die heute noch da wäre. So, weil die ganz viel Kraft rausgezogen hat. Also ich verstehe die Funktion. Ich komme immer da dann ins Hakeln, wo ich denke, nun ist dieser eine Gott da und der ist jetzt besser als die 4 anderen, die es noch gibt. Die haben ja auch ihre Vorstellungen und die haben auch ihre Dinge, an die sie glauben. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, an was zu glauben. Und das meine ich mit, das hat eine Funktion. Aber wie geht es zusammen mit diesem Gedanken, dass ich doch ja selbst auch verantwortlich bin für mein Leben und das in die rechten Bahnen lenken sollte? Das aber vielleicht ja gar nicht kann, weil da oben jemand ist, der die Geschicke lenkt. Und das ist ja manchmal auch, wenn ich denn gläubig bin, habe ich das Gefühl, so ein Vorwand oder auch ganz bequem zu sagen, da muss ich mir jetzt gar nicht so viel Gedanken machen, er da oben macht es schon. Der sorgt dann schon für mich. Ja, das ist ja auch gerne ein Abgeben von Verantwortung. Kann es sein? Muss es nicht sein, aber das interessiert mich, wie du das so zusammenbringst, wie viel davon noch drin steckt in dem, wie du heute arbeitest.
Also für mich ist nicht die Religion das Entscheidende, sondern meine Verbindung zu, wie du es jetzt auch immer nennst. Ja. Nenn es Gott, nenn es Schöpfer, nenn es Buddha, nenn es, ich weiß es nicht. Und ich glaube, es könnte kindlicher gar nicht sein, wie meine Verbindung ist, weil die ist noch so ursprünglich, wie sie als 3-, 4-, 5-, 6-Jähriger war. Und das habe ich mir ein Leben lang in meinem Herzen bewahrt. Und da bin ich wieder beim zweiten Stein, bei der Liebe. Das ist es für mich, Gott. Das ist Liebe, Punkt. Das ist nicht irgendeine Religion oder ein Gebilde oder ein Konstrukt. Es ist Liebe. Und Gott ist Ausdruck von Liebe. Und deswegen ist in mir das Göttliche, in dir das Göttliche. Es verbindet uns alle und am Ende mit dem Schöpfer selbst. Die Liebe ist die Essenz. Und wenn ich dann für mich sagen müsste, wie funktioniert es dann, mit dem Kerl jetzt zu kommunizieren, dann ist es für mich ganz simpel, und zwar über meine Intuition. Über diese ersten 3 Sekunden. Intuition ist für mich Sprache Gottes, ist Liebe, die Liebe spricht. Und dann habe ich meinen Kompass. Was würde die Liebe tun? Das trägt mich und mehr ist es gar nicht. Und warum es für mich so ist, dass ich glaube, dass wir das ganze Ding hier nicht irgendwie mit dem Urknall, wir sowieso nicht, aber vor uns und ist, weil ich mir immer noch dieses kleinkindliche Staunen und Wundern über das bewahrt habe, dass ich finde das ziemlich unvorstellbar, was hier gerade passiert. Also von außen betrachtet ist es doch der Wahnsinn. Wir fliegen auf dieser Kugel durch so ein Weltall. Es gibt ja nicht mal ein Ende. Wie kommt aus nichts irgendwas? So,
also, ist ja auch eine simple, schöne wissenschaftliche Erklärung zu sagen, Urknall.
Ja, aber das so, damit gebe ich, also mich in meiner Lebensphilosophie reicht mir das nicht, weil ich finde, ja gut, aber was war vor dem Urknall? Wie kann aus dem nächsten Urknall kommen? So, oder Materie werden oder so. Jetzt wüssten Physiker, wüssten Astrophysiker, die würden mir das jetzt alles genau erklären.
Aber und auch trotzdem, die kommen ja an ihre Grenzen, genau. Und auch die sagen, da wissen wir nicht weiter. Das so. Können wir nicht erklären.
Die klären eine Frage und mit der Klärung einer Frage tauchen 30 neue auf. Das ist die Wahrheit. Und wir werden es nie rausfinden. Und das ist genau der Punkt, warum ich an dem Punkt sage, wow, ich kann der Liebe vertrauen. Das gibt da was, das kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen im Wortsinne. Und das macht mich total ruhig. Und das schenkt mir einen inneren Frieden, dass ich sage, okay, das ist meine Essenz. Das steckt in mir, das verbindet uns alle. Und das finde ich, alles finde ich das. Ermutigend, tröstlich, beruhigend, verankernd. So, das ist die Antwort auf deine Frage vielleicht.
Ja, und da braucht es keinen Namen und auch kein Bild. Und du hast jetzt gesagt, der Kerl, da wird es wahrscheinlich Kommentare geben, dass es auch gut eine Frau sein kann. Der Schöpfer.
Ja,
ich ist jetzt gar kein Vorwurf, ja, aber wir haben ja oft so unsere Vorstellung oder machen uns dann eben die Bilder, wie der Kerl oder wer auch immer aussieht oder welchen Namen er hat. Aber das ist genau das, was du ja eigentlich gesagt hast, dass das keine Relevanz hat für dich.
Für mich, ja. Nein. Also ich will damit auch niemandem zu nahe treten oder den eigenen Bildern irgendwie Wertung schenken. Aber genau, das ist mein Bild.
Gerade wenn wir jetzt dann nochmal die Brücke schlagen Richtung Natur. Die Schöpfungsgeschichten vieler Naturvölker sind ja viel naturverbundener auch, naturnäher. Da ist vieles ja auch, was man sich da dann nicht erklären kann, wird dann eben mit Natur erklärt und mit Bildern aus der Natur, mit Sternbildern und so weiter. Zeugt ja sehr von dieser Naturverbundenheit, die, glaube ich, ist auch so ein wiederkehrendes Wort, die Verbundenheit, die Verbindung zur Natur, jetzt wiederkehrendes Wort, wenn ich an diesen Podcast denke und mit den Themen, mit denen ich mich seit Jahren auseinandersetze, da hat sich bei mir auch was verändert mit meiner Verbindung zur Natur, die ist anders geworden, die ist stärker geworden und dadurch habe ich auch das Gefühl, nochmal mehr verbunden zu sein mit der Welt und diesem ganzen großen Ganzen, was ich dann nicht so richtig erklären kann und auch nicht muss, ja.
Ja, und das ist doch total friedensstiftend, finde ich. Das schenkt auch total inneren Frieden.
Also raus in die Natur, ans Meer. Das Meer ist ja ist ja kein Element, aber der Ort auf jeden Fall, in dem du dich besonders zu Hause fühlst. Bornholm, Fehmarn, das Angeln, ja, also alles Orte, die oder Tätigkeiten, die dann sehr mit dem Meer zu tun haben. Du bist auch in Portugal immer wieder, ja auch für eine längere Zeit, am Atlantik, wo das Meer nochmal eindrucksvoller, wuchtiger ist. Ich werde auch das Glück haben, jetzt in den nächsten Wochen nochmal an den Atlantik zu kommen und bin da auch immer sehr, sehr gerne. Was macht das Meer mit dir nochmal, was so ein Berg nicht kann oder so ein Wald?
Also ich...
Jetzt müssen wir nicht eins gegen das andere ausspielen.
Wollte ich gerade sagen. Also ich kann, Berg mag ich auch gerne. Aber wenn du mich fragen würdest, genau. Also ich würde immer das Meer vorziehen. Ja, was macht es mit mir? Vielleicht ist es tatsächlich dieses, dass wir ja zu Großteil das Meer in uns haben. Ich weiß gar nicht, zu wie viel Prozent wir aus Wasser bestehen, aber es ist ziemlich eine fette Zahl. Und das geht bei mir sehr in Harmonie, merke ich. Also da werde ich ruhig am Meer. Und ich habe das Gefühl von Dasein und nach Hause kommen und von Einheit. Und das löst dieses Element und viel, viel mehr aus als jetzt ein Wald oder ein Berg. Wobei ich auch diese Naturräume total liebe. Aber ja, das Meer, du hast es gesagt mit Portugal, so Nazaré, wenn du dann so auf diesen Schwell guckst, der so lang den Atlantik dann so, oh, das ist so mächtig, so. Boah, das hat einfach was. Punkt. Das ist so, so cool.
Du hast ja eingangs gesagt, wir tragen alle etwas in uns, zu dem es sich lohnt, zurückzukehren oder den Weg dahin zurückzufinden. Ist das was, was von Anfang an da ist, was wir auch gar nicht beeinflussen können? Oder gibt es auch Dinge, die sich dann entwickeln mit der Zeit, wo wir irgendwie so ein Gefühl für bekommen oder eine Leidenschaft bekommen, oder bekommen wir die dann, weil wir das mitbekommen haben?
Ja, ist ja nur eine Mutmaßung, das ist ja das Schöne, ist ja total spekulativ, also absolut spekulativ, aber ich würde B sagen, ja, also ich glaube, wir haben das mitbekommen und erinnern uns dann plötzlich oder docken daran an oder erleben es in einer anderen Facette und plötzlich fügt sich so ein Bild, ja.
Merken wir da, wow, da bin ich jetzt an was dran, da piekse ich was an. Das also ist tief in mir verankert und ja. Damit bin ich hier auf diese Welt geschickt worden. Dem Auftrag vielleicht. Oder Auftrag hört sich schon wieder so nach Erledigen an. Ne?
Nee, das ist auch nicht geschickt worden, vielleicht nicht, aber es ist so, ich habe so ein Geschenk mitbekommen. Das ist so etwas
mit. Eine Gabe, die ich dann auch.
Ja. Und es gibt einfach darf, Dinge, ja. Die sind dir von vornherein, fallen die dir leichter als andere Dinge. Ist einfach so. Du kommst ja zum Beispiel sehr aus dem Sport. Du wirst dich immer schon total viel bewegt haben.
Ja, meine Mutter erzählt gerne diese Geschichte, als ich ein Jahr alt war, glaube ich gerade, und auf einem Flohmarkt in Berlin. Ich bin in Berlin groß geworden. Meine ersten 3-4 Jahre, weil meine Eltern da mal gelebt haben, einfach weg war. Und aber auch eine Stunde weg war. Und die natürlich langsam nervös wurden irgendwann. Und überall gesucht haben und ich aber nach einer Stunde auftauchte, als wäre nichts los. Ich hatte irgendwo an irgendeinem Stand mir so einen Wackeldackel mitgenommen, den ich hinter mir herzog und war total vergnügt und hatte eine Stunde da offenbar eine gute Zeit. Die kann mich natürlich nicht mehr dran erinnern, aber die Geschichte erzählt sie gerne, wenn es so um dieses Abenteuergehen geht. Sie sagt, ja, das war damals schon kein Problem, einfach abzuhauen und dann dein Ding zu machen.
Ja.
Vielleicht lohnt das auch mal so, auch nochmal zu gucken, zu sprechen, vielleicht mit den eigenen Eltern oder mit Menschen, die sich daran noch erinnern können, an die Zeiten, an die wir uns bewusst nicht mehr so erinnern können.
Ja.
Was denn da so passiert ist, was wir gemacht haben.
Was wir gemacht haben.
Und was da vielleicht dann einen Hinweis darauf geben könnte, auf das, was da angelegt ist.
Aber wir erinnern uns selber auch noch an vieles, was uns immer Spaß gemacht hat. Weil es uns eben Spaß gemacht hat.
Manchmal ja nicht bewusst, ne? Sondern ja, das kommt dann wieder.
Ja.
Dann merkst du, oh, irgendwas ist hier, was ich hier gerade mache, das habe ich schon mal gemacht.
Genau, das war irgendwie mal cool.
Ja. Ja, vielen Dank für den Ritt heute hier.
Ja, das war wirklich
ein Ritt. Den wir hingelegt haben durch verschiedene Themen. Aber ich glaube, viele ja doch relevante Themen, wichtige Themen und nicht so oberflächliche Themen von wegen hier wie, also ich will auch die nicht kleinreden, aber welche Hängematte muss ich benutzen, wenn ich im Wald pennen will? Auch das sind ja wichtige Themen, aber
die werden
heute,
im Alter zunehmend wichtig. Das
stimmt. Ja. Was ist mit dem Rücken dann? Ne? Wie funktioniert das überhaupt? Kann ich in der Hängematte schlafen, ohne dass mir der Rücken wehtut? Genau, wo ich immer sage, ja, kannst du sehr wohl. Es kommt sehr darauf an, wie du drin liegst. Aber wir sind ja heute ein bisschen tiefer gegangen.
Mhm.
Ja, da bedanke ich mich für einfach. Das ist ja wichtig, dass wir das hin und wieder mal tun. Und nicht nur im Außen herumreisen, sondern eben auch auf das Innere schauen. Ganz herzlichen Dank.
Gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich danke auch dir fürs Zuhören. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, die weiterführenden Infos zu dieser Folge, das sind vor allem die Links zu Udos Büchern, aber auch zu seiner Website. Die gibt es dann im Newsletter, der am Wochenende erscheint und den du abonnieren kannst unter christophförster.com/frei-raus. Es kann ja sein, dass du diese Folge erst später hörst und nicht direkt bei Erscheinen, dass dann also dieser Newsletter schon versandt wurde mit den Informationen. Du kannst trotzdem einfach den Newsletter abonnieren und mit dem ersten Newsletter, den du bekommst, bekommst du auch einen Link zum Newsletter-Archiv. Und in diesem findest du alle Newsletter der vergangenen 6 Jahre. Das sind eine Menge, also da gibt es auch einen ordentlichen Pool, durch den du dich wühlen kannst. Und je nachdem, wie lange das dann her ist, dass diese Folge veröffentlicht wurde, findest du die Infos, die entsprechenden, dann auch recht schnell. Du findest auf der Website von Udo unter udoschröter.com auch weiterführende Infos zu Udos Arbeit. Nicht nur zu seinen Büchern, sondern auch zu den Seminaren, die er anbietet, unter anderem auf der Insel Bornholm. Mir hat das Gespräch mit Udo große Freude gemacht. Ich hoffe, dir auch. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns nächsten Dienstag wiederhören. Da gibt es natürlich eine neue Folge von Frei raus. Bis dahin wünsche ich dir eine richtig gute Zeit.